Herzlich willkommen zu Ein guter Zug, der Metrans Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Metrans Podcasts. Wir haben mittlerweile die zweite Folge der zweiten Staffel, sind wieder in bekannten Gefilden hier am Balinkai in Altenwerder. Ich bin nicht alleine hier. Hallo Steffi.
Hallo Jacek.
Na, bist du wieder da, jetzt fest?
Ja, ich versuch's.
Das ist schön. Erzähl du mal, was wir heute vorhaben.
Ja, wir haben heute wieder einen Gast, das ist nämlich Thorsten. Der war nämlich schon mal bei uns. Hallo Thorsten.
Hallo Steffi, hallo Jacek.
Hallo.
Ja, und unsere Folge mit dir war sehr erfolgreich und wir haben gedacht, wir machen mal nochmal eine Folge über die Loktechnik, die wir hier auch beim Metrans haben. Da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, welche Aufgaben du hast, was allgemein die Loktechnik macht, und heute wollen wir nochmal so ein bisschen über die Veränderungen, was in der Zeit bis jetzt passiert ist, drüber reden. Wir haben jetzt zum Beispiel ein paar neue Baureihen hier bei Metrans. Also sie sind allgemein nicht neu, aber für uns jetzt im Unternehmen wieder neu. Und ja, darüber wollen wir heute reden.
Ja, ihr habt uns ganz tolles Feedback gesendet und wir wissen jetzt ein bisschen genauer, was euch am meisten interessiert. Und eine der häufigsten Fragen war, welche Baureihen werden überhaupt bei der Metrans eingesetzt?
Oh, die Fragen kann ich euch gerne beantworten. Wir haben im Rangierdienst diverse Baureihen, wir haben im Streckendienst diverse Baureihen, das müssen wir so ein bisschen unterscheiden. Wir haben im Rangierdienst die Hybridlokomotiven und die Diesellokomotiven. Bei den Hybridlokomotiven haben wir klassisch von Alstom noch die H3 im Einsatz. Das hat sich soweit nicht verändert. Da sind nach wie vor 3 Lokomotiven im Einsatz.
Habe ich das richtig beobachtet, dass die H3 so heißt, weil sie 3 Achsen hat, während die größere Schwester H4 4 Achsen hat?
Das könnte man daher ableiten, aber ich möchte jetzt nicht in die Typenbezeichnung von Alstom eingreifen. Von daher will ich hier keine Mutmaßung anstellen. Man könnte es daher wahrscheinlich ableiten, aber bin da vorsichtig. Von daher halte ich mich da ziemlich zurück. Warum, wieso, weshalb die H3 heißt.
Aber es gibt
die heißt ja auch prima eigentlich, H3. Aber so prima ist die manchmal eigentlich nicht, was unsere Kollegen Lokführer so täglich berichten im Umgang mit der Lokomotive.
Wir können uns darauf einigen, bei den älteren Lokomotiven die Baureihenbezeichnung der jeweiligen Staatsbahn mit zu übernehmen. Das wäre natürlich dann die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn. Und da anknüpfend können wir an die V60.
An die V60 in Nürnberg.
Ja, die haben gesagt, wir setzen doch auch eine V60 ein. Da ist ein Metrans-Logo drauf.
Ja, das stimmt. Da haben wir ein Schild angebracht, als wir Lokomotive von der Pressenstahlbahn angemietet haben. Und Lok ist dort im Einsatz. Und das ist eine sogenannte Ost-V60. Das ist das Pardon zur West-V60, was die Deutsche Bundesbahn entwickelt hat in den 50er und 60er Jahren und von der Industrie, von diversen Unternehmen gebaut worden ist, in hohen Stückzahlen. Ich meine irgendwas um die 700 bis 800 Lokomotiven.
Ja, die waren doch immer so orange. Also ich meine, die Auslieferungsfarbe war orange und deswegen heißen sie doch Goldbroiler.
Das ist ja, wie gesagt, die Ost-V60. Ich war eben noch bei der West-V60 und die Kollegen im Osten haben dann irgendwann gemerkt, sie bräuchten auch eine Lokomotive für dieses Einsatzgebiet und haben dann, ja, man könnte sagen, mal woanders geguckt und haben eine Lokomotive entwickelt, die Ost-V60 heißt. Und die ist eben halt vierachsig und hat aufgrund des Einsatzgebiets in der DDR im Rangierdienst die orangene Farbgebung bekommen.
Und das ist dann der Goldbroiler.
Richtig, genau. Und weil diese orange Farbgebung eben halt so auffällig war, hat sich dann eben halt so im Sprachgebrauch der Goldbroiler halt eingestellt.
Ja, okay. Haben wir noch mehr Lokomotiven, die von der ehemaligen Deutschen Reichsbahn entwickelt wurden im Einsatz?
Ja, haben wir. Wir haben noch die sogenannte Ost-V100, die ist auch entsprechend in der DDR entwickelt worden und ist entsprechend im Einsatz. Auch diese Lokomotivtyp haben wir von der Pressnitz-Talbahn angemietet, um entsprechend Spitzenleistungen hier abzudecken. Und die Lokomotive ist gut im Einsatz, sei es hier im Hamburger Hafen oder gerade aktuell setzen wir sie auch in Nürnberg ein, machen dort den Rangierdienst im Terminal und gegebenenfalls auch noch die ein oder andere Streckenfahrt um Nürnberg herum, je nachdem, wie sich so der Betrieb entwickelt, ob man da mal sehen.
Zum Tanken nach Fürth.
Das ist eine regelmäßige Leistung, die Lokomotive fahren muss. weil gelegentlich muss ja auch mal der Kraftstoff ergänzt werden in der Diesellokomotive.
Ich finde das immer so lustig. Ich muss ja in der Vorplanung solche Trassen dann bestellen, solche Fahrpläne. Und das ist mir immer eine große Ehre, diese Tankfahrt von Nürnberg-Hafen bis Nürnberg-Fürth zu bestellen, weil das ist ja die älteste Eisenbahnstrecke in Deutschland, von Nürnberg nach Fürth. Da fuhr der Adler. Aber das wisst ihr ja bestimmt schon.
Das war ja auch die erste.
Richtig. Wobei wahrscheinlich die Strecke, die wir heute befahren, von Nürnberg-Rangierbahnhof nach Fürth, nicht die Originaltrasse ist. Nicht.
Jetzt zerstört gerade meine Träume. Jetzt zerstört die gesamte Romantik in meinen Job gerade. Bitte lasst es.
Och Mann, Entschuldige.
Ja, okay. Weiter mit Lokomotiven. V100, Ost-V100 und dann gibt's auch eine West-V100?
Ja,
also sicher. Theoretisch ja, weil sonst müsste man nicht unterscheiden.
So sieht's
setzen
aus.
Wir West-V100 ein?
Nee, aktuell setzen wir keine West-V100 ein.
Ja, aber
wir hatten in der Anfangszeit hatten wir welche im Einsatz, womit wir gestartet sind und sind dann irgendwann übergegangen zur V90,
ja,
die sich für den Rangierdienst ja besser bewährt hat und konnten dann auf die West-V100 212, 211 verzichten.
Ja, weil die zu leistungsstark war für die Erfordernisse.
Nee, eher genau andersrum.
Ah.
Weil die V90 hat dieselben Leistungen wie die V100, aber die V100 hat ein anderes Getriebe, die entsprechend eine andere Getriebeübersetzung hat und ist von der Achslast her leichter, die V100.
Ja.
Die V100 ist ja für einen leichten Rangierdienst und für einen leichten Streckendienst gebaut worden. Und deswegen hat die ja nur eine Achslast von 16 bis 18 Tonnen. Während die V90 voll aufgelastet ist auf 80 Tonnen Gesamtgewicht, 20 Tonnen Achslast,
ja,
um ihre Kraft eben halt besser auf die Schiene zu kriegen.
Okay, und das ist dann bei uns im Einsatz die Baureihe 295 der ehemaligen Deutschen Bundesbahn. Davon haben wir 3, 4 Stück hier im Hafen jetzt gerade laufen.
Wir haben von der Baureihe 295 3 Stück im Hamburger Hafen im Einsatz. Das sind unsere eigenen. Die haben wir entsprechend selbst angeschafft, hergerichtet, hauptuntersucht und in unserem Design gebracht. Parallel dazu haben wir noch die Ursprungs 295 in Form der Baureihe 291. Das ist ja im Prinzip, die 95 ist ja die modernisierte 291. Die haben in den 90er Jahren die Funkfernsteuerung bekommen.
Ja.
Und dann ist aus der ursprünglichen Baureihe 291 die Baureihe 295 geworden.
Okay. Funkfernsteuerung ist das, wonach es klingt? Eine Fernbedienung für eine Lok?
Ja, wäre gut, ne?
Das wird ja toll, dann müsste ja keiner mehr raus.
Doch, dann müsste der Lokrangierführer raus und die Spitze besetzen und die Lokomotive mit Funkfernsteuerung fahren. Dazu hat der Lokführer denn oder der Lokrangierführer denn eine entsprechende Funkfernsteuerung, die er sich vor den Bauch schnallt,
ja,
mit einem Tragegeschirr. Und damit kann er oder fährt er die Lokomotive halt außerhalb des Führerstandes.
Was für die Metrans eher eine theoretische Möglichkeit ist, denn wir verzichten nicht auf die bewährte Kombo von Lokrangierführer und Rangierbegleiter, soweit ich das weiß, oder?
Richtig, genau. Wir rangieren hier noch klassisch ohne Nutzung der Funkfernsteuerung, weil wir aufgrund der langen Zuglängen und des öfteren Fahrtrichtungswechsels müsste der Lokrangierführer ja jedes Mal, wenn es einen Fahrtrichtungswechsel gibt, bei einem 700 Meter langen Zug, den Zug in die eine Richtung ziehen, absteigen, 700 Meter nach hinten laufen auf die Waggons oder zur Lokomotive, je nachdem, in welche andere Fahrtrichtung es geht. Und von dort dann mit Funkfernsteuerung dann den Zug wieder in die andere Richtung lenken.
Also fit würde das auf jeden Fall halten, ne? Also
dieser Kasten, glaube ich, 10 Kilo wiegt, oder?
Ja. Ja, der wiegt ein bisschen. Ne? Wir haben früher manche immer gesagt, das ist wie so ein Bauchladen, ne?
Ja.
Als wenn du verkaufen würdest. Ja, ja, bloß mit Hebeln.
So, das sind die Dieselloks, haben wir alle? Ja, ne? Ich glaube, für die Metrans Deutschland sind wir durch.
Genau.
Die V60 in Nürnberg, die V100 auch in Nürnberg oder halt im Einsatz, wo sie gebraucht wird. Dann haben wir die 295er hier im Hamburger Hafen und die H3. Und dann kann man ja einen fließenden Übergang machen zu den Elektrolokomotiven von der H3, dann nochmal zu der Dual-Mode-Lokomotive, die wir auch im Einsatz haben.
Richtig, genau. Das ist die sogenannte Baureihe 187, Last Mile,
ja,
abgekürzt LM. Last Mile bedeutet, die Lokomotive hat die Möglichkeit, die letzte Meile ohne elektrischen Antrieb zu fahren, unabhängig von der Oberleitung. Das heißt, die hat die Möglichkeit, mit einem Dieselmotor 350 kW auf die Schiene zu bringen, um beispielsweise die letzte Meile vom ankommenden Gleis ohne Oberleitungsbetrieb die Waggons an die Ladestelle zu fahren. An die Laderampe, wie man es früher so kannte, mit Holzwagen oder
Also damit man sich quasi das spart, eine Rangierlok irgendwo in Einsatz zu bringen. Ne?
Man kann mit der Lok dann direkt ins Containerterminal.
Genau, selber rangieren quasi. Und
davon haben wir wie viele?
Wir haben davon 2 Stück angemietet und die sind beide entsprechend im Einsatz. Wir setzen sie im Regelfall auf der Relation von Hamburg nach Gernsheim ein, wo die Lok eben halt dafür genutzt wird, vom Bahnhof Gernsheim mit eigener Kraft ohne Oberleitung bis ins Terminal zu fahren und den Zug dort entsprechend zuzustellen. Dadurch ersparen wir uns vor Ort eine Rangierlokomotive, wie du schon sagtest.
Wie ist der Unterschied zwischen den kmh-Zahlen, wenn du jetzt elektrisch fährst, zum Diesel gegenüber?
Naja, es ist immer das Interessante daran, ich habe ja schon anfangs gesagt, der Motor hat nur eine Leistung von 350 kW und die Lok hat unter Oberleitung eine Leistung von 5,6 Megawatt. Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied.
Mhm. Ja, die soll ja nun die wirklich rangieren auch, ne? Die, also mehr als 25 km ist wahrscheinlich gar nicht gefordert.
Richtig, genau. Das darfst du auch schon mal beim Rangieren gar nicht. Und die Lok schafft es auch ehrlich gesagt nicht. Ich sag mal, so ein Zug mit 1200 Tonnen wird die Lok, ich war jetzt selber nicht vor Ort, aber ich vermute aus dem Gefühl heraus zwischen 10 und 15 km/h höchstens schleppen oder schieben können.
Gut, aber wir sparen uns eine extra Rangierlokomotive in einem Bahnhof, der vielleicht nicht allzu oft von uns angefahren wird.
Ja, genau, definitiv.
Also jetzt für Nürnberg wäre das, glaube ich, nichts, jetzt die gesamte Flotte auf Last Mile umzustellen, nur um sich dann da eine Rangierlokomotive zu sparen.
Das ist eine Sache, was man kalkulieren müsste.
Ja.
Kann man machen, aber man muss von vornherein sagen, eine Last Mile Lokomotive kostet dir mehr Geld im Monat, weil die Betriebskosten höher sind. Und da muss man eben halt zwischen Daumen und Zeigefinger entscheiden, macht es Sinn, aufgrund der Anzahl der Züge in Nürnberg zum Beispiel, stelle ich alles auf Last Mile um, habe höhere Kosten bei den E-Lokomotiven oder stelle ich eine Rangierlok hin und habe eben halt die zusätzlichen Kosten einer Rangierlok inklusive Personal und Energie.
Genau, weil eigentlich ist das so, dass der Streckenlokomotivführer mit der Streckenlok ankommt, Feierabend macht und dann kommt der Rangierlokomotivführer mit seiner Rangierlok. Also mir ist nicht bekannt, dass da so ein flüssiger Übergang irgendwo wäre.
Richtig, genau. Und von daher ist es eben halt, man kann es machen.
Ja.
Wir haben es auch in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal gemacht, wenn eine Last-Mile-Lok da auf die, zufällig auf dem umlaufenden Nürnberg war, dass der Kollege von der E-Lok gesagt hat, du, Rangierlok, bleib stehen, ich komme selber ins Terminal gefahren mit meiner Last-Mile-Lok.
Ja.
Technisch ist es machbar. Es ist eben halt vom betrieblichen Ablauf her für uns besser, dort eine Rangierlok zu stationieren, um mehr Flexibilität in den Umläufen zu haben.
Ja, dafür haben wir auch genug Umläufe, ne?
Dann haben wir ja jetzt den Übergang zu den leistungsstarken Streckenlokomotiven geschafft. 5600 MW oder was hast du gerade gesagt? Wie stark?
Also 5,6 Megawatt.
5,6 Megawatt sind 5600 Kilowatt.
Richtig.
Sagt mir immer noch nichts. Was heißt das?
Das ist die Leistung, die Lokomotive aus der Oberleitung abnimmt.
Kann man das in PS umrechnen?
In PS umrechnen, man musste mal 1,3 nehmen.
Mal 1,3, dann sind wir bei 6000 PS.
Ja, so um den Dreh.
Okay, gut. Man kann wirklich von leistungsstarken Lokomotiven sprechen.
Was würdest du sagen, Thorsten, was ist bei uns die leistungsstärkste Lok, die wir im Unternehmen haben?
Tja, im Unternehmen bei Metrans ist die leistungsstärkste Lokomotive aus dem Hause Siemens. Das ist der sogenannte Typ Vectron. Das ist bei uns bei Metrans die stärkste Lokomotive mit 6,4 Megawatt, also 6400 Kilowattstunden.
Oh, ist das die Lok, die bei der DB als Baureihe 193 läuft?
Richtig, genau.
Wie heißt sie bei uns?
Bei uns heißt sie 383, weil das Nummern- oder Loknummernschema in Tschechien anders gegliedert ist, als wir es in Deutschland kennen. In Deutschland kennen wir es ja so, dass im Computerzeitalter die 0 für die Dampflokomotiven stand, die 1 für die elektrische Traktion, die 2 für die Dieseltraktion und die 3 für die Rangierlokomotiven oder Kleinloks. Und in Tschechien ist es eben halt ganz anders. In Tschechien sagen eben halt, Dampflokomotiven haben die 100er, Diesellokomotiven die 200er und E-Lokomotiven die 300er Nummern.
Ja, du sagtest jetzt, das ist der Vectron. Wie ist es beim nationalen Verkehr? Was ist da so unsere leistungsstärkste Baureihe und welche eher so ein bisschen die schwächste, die, wo wir sagen, na, nicht ganz so viel Kilos bitte durch die Gegend fahren?
Ja, als leistungsstärkste Lokomotive haben wir jetzt die Baureihe 187 im Einsatz. Die hat zwar auch nur 5,6 Megawatt, hat aber eine spezielle Steuerung der Fahrmotoren und einen optimierten Gleit- und Schleuderschutz, so dass diese Lokomotive auf der Strecke per se mehr Tonnage befördern kann und darf als eine Baureihe 186 oder 85, die dieselben Leistungsparameter haben. Aber da weiß Jacek, glaube ich, mehr, mit welcher Lok er über welche Strecke mehr Tonnage fahren kann.
Es hängt meistens, hängt das gar nicht mal so mit der Leistungsstärke der Lokomotive zusammen, sondern mit den Grenzlasten auf den einzelnen Strecken. Und da gibt es so Flaschenhälse, ne? So Nadelöhre wie Altenbeken oder bei Stendal oder Eichenberg. Also wir könnten nach München auch oder von München nach Nürnberg könnten wir wahrscheinlich auch 2000 Tonnen fahren, aber von Hamburg nach Nürnberg können wir 1735 Tonnen fahren, weil es einen Streckenabschnitt gibt, wo es halt nicht mehr geht. Und dass man keine leistungsstarken Lokomotiven für die Fahrt nach Berlin oder Königs Wusterhausen braucht, das liegt, glaube ich, nahe. Also das kann ich dazu sagen. Ich kann aber auch dazu sagen, dass ich die Baureihe 187 nicht schön finde. Ja. Die ist nicht hübsch. Die hat diese Rippen an den Seiten, wo ja eigentlich diese Planen hin sollen, was irgendwie alles nicht funktioniert. Und dann kann man das auch nicht vernünftig beschriften, weil die Buchstaben dann schmaler werden und die sieht nicht gut aus.
Ja, das hat sie aber bei der 143 auch früher, ne? Das war ja auch so eine, als wenn einer einen Kamm durchgezogen hat.
Ja, genau. Da waren die aber wenigstens noch längs.
Ja, das stimmt. So. Die waren andersrum, ja.
Und da lobe ich mir doch so eine Bügelfalte oder eine recht ähnliche Baureihe 140.
Ja, das Design der Lokomotive lässt sich immer streiten, Jacek. Ne, es gibt immer formschöne Lokomotiven.
Nee, ich streite mich nicht, die ist nicht hübsch.
Ja, gut. Kann man.
Aber kann trotzdem Geschmackssache. Ja.
Nee, ich wollte keinen Streit. Da gibt es ja nichts zu streiten.
So. Ja, richtig, genau. Okay. Deswegen hat ja Bombardier, beziehungsweise jetzt Alstom ja auch gesagt, die nächste Generation der Weiterentwicklung 187 kriegt wieder eine glatte Seitenwand,
ja,
weil sich das Patent mit dieser geriffelten Wand, ja, beziehungsweise mit dieser Planenvorrichtung, ja, sich nicht bewährt hat.
Ah.
Der Hintergedanke war ja eigentlich damals, warum man diese Planvariante gemacht hat, ist der Wechsel bei vielen Lokvermietern, wo immer wieder andere Lokbetreiber kommen. Und dann war der Gedanke, bevor man da Folie raufklebt, macht man einfach eine wechselnde Plane rein.
Ja, ne? Aber die flattert und fängt, braucht eine extra Befestigung.
Ja, richtig. Die Befestigung ist ja dran an der Lok. Das kann man entsprechend aufschrauben. Eine spezielle Plane muss gefertigt werden, beschriftet werden und dann wird die da entsprechend eingefädelt. Sieht ungefähr dann so aus wie so beim LKW.
Ja.
Und da kann man diese Plane dann entsprechend verwenden und braucht Lok nicht zu bekleben.
Macht aber keiner.
Macht keiner, aus dem ganz einfachen Grunde, weil so ein Plansatz pro Lokomotive um die 20.000 Euro kostet.
Hm. Dann kannst du auch lieber bekleben, oder?
Die sind Schnäppchen.
Ja. Ja.
Genau, das ist der springende Punkt, aus wieder zwischen Daumen und Zeigefinger, weil eine Folierung der Lokomotive kostet vielleicht nur ein Drittel.
Oder? Ich wollte gerade fragen, wie viel kostet denn das, eher so ein Aufkleber da drauf zu knallen, als so eine, naja, Plane. Aber gut, wenn das so ein krasser Unterschied ist.
Ja, von daher hat sich das nicht durchgesetzt und deswegen ist bei der Weiterentwicklung der Baureihe, die jetzt eben halt Baureihe 188 heißt, da ist es eben halt nicht weiterverfolgt worden und hat wieder ein Blech, glattes Blech halt seitlich angeschweißt und fertig.
Ja.
Und so hat auf diese Plane verzichtet.
So wie unsere 286er.
Mhm, genau.
Ja. Oder Vectron.
Oder die Vectrons.
Ja, die haben ja auch entsprechende glatte Wand, wo du entsprechend dein Design aufbringen kannst. Wir haben in der Regel ja immer das große Metrans-Logo an der Seite. Auf der Stirn das kleine Hala-Logo.
Ja.
Damit fahren wir in der Regel durch die Gegend.
Genau. Mhm. Ich mag ja die. Nein, nee, Stadler Euro Dual tut ja nichts zu Sache.
Du meinst wegen der Lokoptik?
Ja, die finde ich hübsch. Das ist doch eine schöne Lok.
Ja, gut, aber der Führerschnitt 187 ist auch so abgerundet und rund geformt.
Nee.
Ne? Aber wie gesagt, Design lässt sich drüber streiten. Für uns ist eigentlich viel wichtiger, dass die Technik vernünftig funktioniert,
ja,
und zuverlässig ist. Und da lässt sich immer etwas leicht drüber streiten.
Was ist denn deine persönliche Lieblingslokomotive? Muss gar nicht von der Metrans sein.
Persönliche Lieblingslokomotive, das ist sehr schwierig. Ich habe mich zu Diesel-Lok-Zeiten eher mal so drauf konzentriert, Baureihe 218. Das ist so meine persönliche Lieblingslokomotive. Ja. Und die haben wir eben halt nicht beim E-Trans. Von daher muss man die halt woanders fahren, sofern es möglich ist.
Baureihe 218, meinst du Leute, die unter 30 sind, kennen noch die 218? Steffi, kennst du die 218?
Mhm. Sagt mir mal was.
Du bist wohl nicht unter Toys.
Leider nicht.
Also man kennt sie. Ich glaube, die ist immer noch im Einsatz bei DB Autozug, oder?
Die ist noch im Einsatz bei DB Fernverkehr.
Auch bei Fernverkehr.
Richtig. Ja. Und fährt ja noch die Stichstrecken beispielsweise von Itzehoe Richtung Westerland.
Ja.
Da ist die ja unverzichtbar bei der DB. Wobei natürlich mittlerweile auch moderne Lokomotiven dort zum Einsatz kommen. Ob da was von Siemens bei ist, ob da was von Alstom bei ist, habe ich gerade keine aktuelle Kenntnis. Aber es ist immer noch Mischbetrieb mit der Baureihe 218 da oben. Und selbst die Autoreisezüge zwischen Niebel und Westerland werden halt noch mit Doppeltraktion 218 gefahren. Was natürlich dann den einen oder anderen Trainspotter dann mal anlockt und dafür lustige Situationen sorgt.
Ja, das hast du auch gemerkt, wenn die am Hauptbahnhof da war, die Lok. Definitiv. Weil wenn die einmal die Motoren da starten, dann hast du gedacht, du dann brauchst du nicht in der Raucherecke stehen. Da hast du dein Lungenvolumen ganz schnell gefüllt.
Für mich war das, also meine Eisenbahnliebe begann auch so Ende der 80er, sage ich mal. Und das war für mich der Inbegriff der Deutschen Bundesbahn. Mich in Altona in so einen Silberlink setzen, vorne oder hinten die 218 und dann ab nach Itzehoe.
An den Dingern hatte ich noch Bremsprobeberechtigung gemacht. An den Silberlink.
Durftest du die auch fahren?
Nee, fahren nicht, aber ich habe die Dinger in Delitzsch standen, die früher mal in so ein, ich sag mal, Abstellgleis und da durften wir Bremsprobe und sowas mitmachen und diese Silberlinge.
Thorsten, in welcher Lackierung magst du die Baureihe 218 am meisten?
Ja, ich muss da leider sagen, das klassische Ozeanblau-Beige.
Ja, genau.
Das ist das Design, womit die Lok groß geworden ist und publik. Ich bin da ein Kind der 80er Jahre und das ist hell, das ist freundlich.
Ja.
Das steht der Lok ganz gut. Ältere Kollegen würden sagen, das Altrote sieht gut aus, aber nee.
Ja, das macht es wieder halt spannend, finde ich. Ne? Da, also die Lollo, was ist das da? V160, die Vorserie, die kann man rot machen. Aber ich finde, die 218 gehört schon in der Farbgebung Ozean, Blau und Beige.
Richtig, genau. Ne? Da ist sie auch in den großen Stückzahlen ausgeliefert worden und natürlich sehr weit verbreitet in den 80er Jahren. Und von daher, es gab natürlich viele Sonderlackierungen bei der Baureihe.
Ja, für verschiedene auch als Touristik-Express.
Richtig, genau. Touristik-Express war auch mal so eine Geschichte. Aber
ich denke mal, mittlerweile sind die alle verkehrsrot. Bis auf irgendwelche Museumsfahrzeuge.
Die Fahrzeuge, die noch bei der DB im Einsatz sind, sind in der Regel alle verkehrsrot. Aber es sind von diesem Maschinentyp ja nun viele bei Privatbahnen gelandet und sind dort in vielen, sehr vielen Farbvarianten unterwegs. Sei es eigene Variation oder eben halt wieder die alten klassischen Bundesbahnfarben, was es da alles gab. Also die Lok ist jetzt wieder ziemlich verbreitet und bunt und sorgt für Farbe auf den deutschen Schienennetzen.
Magst du bestimmt vom Design her auch die sechsachsige Ausführung, die es, glaube ich, ein-, zweimal gab, oder?
Die gab es einmal.
V200 oder wie hieß die?
V320, genau. Die ist ja auch von Henschel entwickelt worden,
damals
für die Bundesbahn.
Ist sie immer noch bei Wiebe?
Die soll nicht mehr bei Wiebe sein. Zumindest ist sie nicht mehr betriebsfähig. Ob sie Wiebe noch gehört, weiß ich nicht.
Ja, okay. Steffi, möchtest du über deine Lieblingslokomotive kurz was sagen?
Über meine?
Ja.
Ja? Also ich mochte die 143.
Ja.
Die war zuverlässig.
Den Container.
Nee.
Oder wie wurde der genannt?
Nee, weiß ich nicht, wie die von der Dings her genannt worden sind. Aber das war früher im Osten eine sehr verbreitete Lok. Ich glaube, 120 konnten die nur fahren.
Ich glaube, die hat in den 90ern auch
die ist lange reingefahren.
Nachverkehr
noch
in Bayern gemacht.
Ja, nachher noch. Ja, auch hier oben noch in Hamburg habe ich sie sogar gesehen.
Mal so ein Vorwurf der Ex-Weißbahn.
Ja, genau.
Was habt ihr uns geklaut?
Genau. Und nee, aber die bin ich, also da bin ich mit am meisten mitgefahren, die 143. Die war sehr zuverlässig. Also wenn die wirklich gesagt hat, die mochte nicht mehr, dann musste dann noch ziemlich viel passieren. Also da musste sehr viel kaputt sein, dass du diese Lok nicht mehr wegkriegst.
Ja.
Also ich fand die mit am zuverlässigsten.
Ja, aber du kennst die wahrscheinlich auch nur in Verkehrsrot.
Ja.
Weil also die gab es auch in so Altrot.
Ja, gab es auch, aber die meisten waren tatsächlich nachher schon in diesem Rot.
Ne? Ja. Hm. Also meine Lieblingslokomotive ist silbern mit einem Metrans-Logo.
Ja?
Na, ja.
Aha, welche denn von den Varianten?
Baureihe 386 in silbern mit einem dezenten Metrans-Logo oder einer Sonderlackierung. Wenn die frisch gewaschen vor mir steht, das erfreut mein Herz.
Ja, das ist schön.
Aber frisch gewaschen sieht jede Lok eigentlich ganz schick aus.
Ja, ja. Ja?
Das ist immer ein entsprechendes Aushängeschild fürs Unternehmen, wo man immer entsprechend dran bemüht ist, dass die Fahrzeuge sauber und ordentlich aussehen.
Wo waschen wir denn unsere Loks?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben
dafür ist unser
in der
Podcast
Elbe.
Gekannt.
Ja, nämlich
dafür ist unser Podcast bekannt.
Ja, das weiß ich. Ne, ihr kitzelt da ganz gerne. Und daher, wir haben die Möglichkeit im Rahmen der Werkstatt bei Railpool hier in Hamburg-Altenwerder in der Werkstatt die Lok durch eine Handwäsche waschen zu lassen. Waschanlagen gibt es zwar für Lokomotiven, sind aber für unsere Loktypen nicht wirklich hübsch, weil wir haben ja eben schon über die Baureihe 187 gesprochen mit den Seitenstreben, die offen sind. Und wenn da eine Waschbürste rübergeht, hast du in den Ecken immer braune Kanten. Von daher bist du bei dem Loktyp definitiv gezwungen, mit Hand und Waschbürste und Schwamm daran zu gehen, um die Kanten sauber zu machen.
Also wischst du quasi direkt von einer Stelle bis zur nächsten?
Nein.
Oder wie? Wenn du jetzt mit dieser Waschanlage, meine ich jetzt, das ist ja auch doof, denn ja.
Also ja gut, mit diesen Bürsten.
Ja, mit den Bürsten meine ich, wenn er sagt, das muss unbedingt gemacht werden, weil du sonst von Dreck nur von A nach B schiebst. Das ist ja nun auch nicht gerade cool.
Das hat
mich
fasziniert. Früher Eidelstedt mit der S-Bahn zwischen Eidelstedt und Elbkaustraße, da war so eine Waschanlage für Reisezüge. Das war toll. Da hat es auch immer so eine West V60 die Wagenzüge reingeschoben und da waren die hinterher sauber.
Das gibt es in Bremen auch, im Bremen Hauptbahnhof. Da hast du auch so eine Waschanlage direkt neben der Gleise.
Na, aber nun sagt Thorsten, das ist alles nicht so einfach.
Ja, es gibt diverse Waschanlagen, aber du musst halt immer sehen, was für ein Fahrzeugtyp habe ich denn? Habe ich eine Lokomotive, habe ich ein ICE, habe ich einen Reisezug? Mhm.
Ja.
Weil beim Reisezug oder ICE habe ich in der Regel eine glatte, schöne Oberfläche. Da kann ich meine Bürsten ansetzen, den Zug dann langsam durchbewegen und dann können die Bürsten entsprechend arbeiten. Das ist alles schön glatt. Am besten noch die Scheiben eingeklebt, nichts vorstehen, keine Griffstangen. Ne? Dann hast du da eine schön saubere Fläche, wie bei deinem Auto. Aber bei einer Lokomotive habe ich eben halt Griffstangen, da habe ich Aufstiegstritte, da habe ich eine gesiegte Seitenwand. Da kommt diese Bürste eben halt nicht hin. Da entstehen immer Ecken und Kanten, wo die Bürsten nicht hinkommen. Und da sammelt sich halt der Dreck. Hm. Und dann sieht das Fahrzeug immer unansehnlich aus.
Das haben die Kollegen in Tschechien nicht, weil die doch eine eigene Lokwaschanlage haben in der Metrans-Werkstatt in Košice, oder?
In Kolín.
Kolín ist es.
In Kolín.
Genau, in Kolín ist die Möglichkeit, eine Lokomotive zu waschen. Da gehen in der Regel unsere internationalen Lokomotiven in die Waschanlage und werden dort entsprechend wieder aufgehübscht.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, solltet ihr der Meinung sein, dass unsere Loks nicht sauber genug sind, dann sagt uns das bitte. Wir bemühen uns sehr darum, dass sie sauber werden.
Genau, und sofern es möglich ist, vom Werkstattaufenthalt kann man die Maschine da eben durchschieben und dann sieht die auch wieder entsprechend ansehnlich aus.
Ja, wobei es natürlich das Unternehmen für die Leistung der Lokomotive auch Wumpe ist, ne? Auch wenn die sehr dreckig ist. Ich meine, im Winter kommt man ja gar nicht hinterher, die laufen 1500 Kilometer pro Tag.
Richtig, das ist ja immer die Herausforderung, da entsprechend hinterherzukommen und das Fahrzeug saut sich im Winter ja auch ein bisschen mehr ein. Wir haben ja diesen leichten Rost auf den Schienen, was da aufgewirbelt wird. Was feucht und matschig ist. Das sind so richtig schöne braune kleine Spritzerchen. Und das nächste ist, wir haben den Kohlenstaubabrieb von der Oberleitung.
Mm. Ja.
Wir haben ja die Schleifleisten am Stromabnehmer, wo Kohle drauf ist. Und dieser Kohlenstaub reibt sich ja ab. Und der geht aufs Fahrzeug. Mm. Deswegen sehen die silbernen Loks manchmal schwarz aus.
Also sehen die genauso aus wie unsere Autos. Also meins ist jetzt nicht sauber. Bei dem Wetter.
Meins ist auch nicht sauber.
Meins geht so halbwegs, aber ist auch nicht sauber.
Dunkelgrünes oder? Da sieht man nicht jeden Scheiß drauf.
Nein, ich habe ein weißes Auto.
Noch schlimmer.
Richtig schlimm, genau. Und wir haben ja momentan eben halt das Salz auf den Straßen, was dann hinter diesen braunen, schwarzen Film auf den Autos gibt. Und das ist immer sehr hässlich.
Ja. Und letztendlich ist das ja auch so, dass die meisten Container, die wir so transportieren, auch schon eine lange Reise hinter sich haben und auch meistens nicht sauber glänzend sind. Und das passt schon. Mhm. Wir machen ja auch Eisenbahn und nicht Germany's Next
Top Train.
Ja, eben. Aber bei dem Waschen muss man immer noch sagen, wir haben ja auch noch die Rangierloks im Einsatz. Und so eine Rangierlok mit eingezogenen Vorbauten, wie eine V90 oder eine H3, die kannst du gar nicht durch eine Waschanlage schieben.
Eingezogene Vorbauten meinst du, dass diese Motorhaube da ist mit diesem Gang drumherum?
Richtig,
wo
genau.
Die Waschbürsten würden gar nicht
hinkommen, weil die unten am Rahmen anstoßen, die Waschbürsten sich danach richten und oben, wo der Vorbau ist, da wird die Bürste gar nicht hinkommen.
Ja.
Von daher musst du diese Lokomotiven wirklich klassisch mit Hand und Schaum und
unsere Schwamm diese Loks und Bürsten auch immer sauber sind.
Richtig, genau.
Ja. Da sind wir und das macht unsere Loktechnik.
Das macht die Loktechnik.
Wann hast du das letzte Mal eine Lok gewaschen, Thorsten?
Persönlich selber gewaschen ist leider inzwischen lange her, weil wir die eigentlichen Möglichkeiten nicht mehr haben und auch die Manpower momentan nicht mehr haben. Wir haben jetzt im Herbst letzten Jahres die Lokomotiven einmal waschen lassen bei der Firma Railpool. Und danach sind die entsprechend wieder hübsch im Einsatz
gegeben. Ja, guck mal, das ist wie mit meinem Auto. Das habe ich im Herbst auch waschen lassen.
Ja.
Ja, okay. So, ein neues Jahr fängt an. Gibt es Aussichten auf Neuerungen? Gibt es irgendwas Besonderes, was im letzten Jahr passiert wäre? Wie siehst du das? Steht uns irgendwas bevor? Steht der Loktechnik irgendwas bevor?
Da kann ich momentan gar nicht so viel zu sagen, weil das alles so ein bisschen im Umbruch ist.
Ja.
Und wir selber noch nicht so ganz wissen, was kommt. Wir wissen ja, dass wir die Neuverkehre für Österreich dazu bekommen haben, was wir mit nationalen Lokomotiven abwickeln, wo wir den nationalen Fahrzeugbestand aufstocken mussten, entsprechend auch das Personal dafür zusätzlich haben mussten. Und ja, Lokseite sind natürlich dafür ein paar Loks hinzugekommen. Wir haben dazu 187 zwei Stück bekommen und wir haben noch 186er dazu bekommen für diese Verkehre. Das sind natürlich Herausforderungen, die man zusätzlich meistern muss. Hier ja. Die Lokomotive bedeutet Aufwand. Sie muss planerisch überwacht werden. Sie muss auch regelmäßig in die Werkstatt. Sie muss gefristet werden. Und das bedarf alles einer gewissen Überwachung und Organisation. Und wenn man plötzlich 5 Lokomotiven zusätzlich hat, dann ist das ein gewisser Mehraufwand.
Ja, also wir haben das Niveau gesteigert und wollen das Niveau halten.
Definitiv. Müssen wir auch, weil wir haben gewisse Auflagen, die wir zu erfüllen haben, sei es von der Aufsichtsbehörde. Da kommen wir gar nicht drum rum. Und die Sicherheit steht an erster Stelle. Und dementsprechend sind wir da hinterher, dass das alles eingehalten wird.
Ja, okay. Das ist so ähnlich wie bei uns in der Vorplanung. Oder wahrscheinlich bei euch auch in der Dispo.
Ja, ist ja überall gleich. Ne? Das ist immer wieder schön, wenn du dann 3 Wochen nicht hier warst und dann kommst du wieder und hast auf einmal so 2 neue Baureihen auf dem Hof.
Ja.
Da denkt man erst, das ist vom Kollegen ein Tippfehler, aber nein, es ist tatsächlich da. Genau, richtig. Ja, mir ging das wirklich so mit der 185. Ich habe echt gedacht, der Kollege hätte einen Schreibfehler, aber nein, wir haben sie wirklich wieder.
Ja.
Also wir hatten sie wohl schon mal, aber da war ich hier noch nicht im Unternehmen tätig. Und dafür hat man, glaube ich, dann die 187er viele angeschafft und jetzt haben wir auch, ja, wie gesagt, die paar 185er. Ja.
Ja, die 185er ist wieder halt eine neue Herausforderung, wie ihr beiden ja eben schon gesagt habt. Die Lok war ja schon mal bei uns im Bestand in der Anfangszeit von Metrans Rail Deutschland. Dann hat man sich auf die 187er eingeschossen, weil die entsprechend mehr Tonnage über die Strecken ziehen können.
Die ist aber nicht hübsch.
Nein. Hübsch nicht, hin und her, ist halt so. Wir wollen ja zweckmäßig arbeiten.
Ja. Ne? Ich habe mitbekommen, dass es gar nicht so einfach ist, ein Lokführer, der immer 187er oder 186er fährt, auch mal mit der Baureihe 185 fahren zu lassen, wobei sich für einen Laien eine 186er von einer 185er zumindest von außen gar nicht unterscheidet.
Das sind die äußeren Merkmale, ja.
Das und es gibt aber, nicht jeder Lokführer kann die 185er fahren. Also ist der Führerstand dann anders oder ist die Technik anders? Woran liegt das?
Das liegt im Prinzip an der Baureihe selber. Die sind halt verschiedene Entwicklungsstufen. Die Baureihe 185 ist eine weit verbreitete Lokomotive aus den 90er Jahren oder gebaut in den 2000ern. Und die anderen Baureihen 86 und 87 bauen auf diese Baureihe halt auf. Gewisse Sachen, die bei der 85 noch händisch gemacht werden, durch Umlegen eines Hebels oder Ventils im Maschinenraum, das macht man eben halt bei den moderneren Loks 86 und 87 zum Teil übers Display.
Ja.
Das macht der Lokführer dann vom Display aus gesteuert und braucht nicht mehr einen Maschinenraum, was seine Vor- und seine Nachteile hat.
Ist so quasi so der Dino unter dem Baureihen.
Ja, also unter dem modernen Baureihen.
Ja, genau.
Definitiv. Und deswegen, weil eben halt diese spezifischen Unterschiede sind, muss der Lokführer auf die entsprechende Baureihe geschult werden.
Ja.
Weil nur weil er 86 fahren kann, kann er nicht automatisch 85 fahren. Weil alleine schon für einen Lokführer selber das Bedienpult anders aussieht, andere Bedieneinrichtungen hat und auch die Anordnung der Schalter ist für einen Lokführer zwischen 85 und 86 sehr unterschiedlich.
Ja.
Ein praktisches Beispiel ist der Stromabnehmer Heben- und Senkenschalter. Der ist bei der 85 mit der linken Hand zu bedienen. Und bei der Baureihe 86 ist beispielsweise der Schalter Stromabnehmer Heben auf die rechte Seite gewandert. Und wenn der Lokführer das natürlich nicht trainiert und weiß, dann kann er durchaus mal, statt den Stromabnehmer zu senken oder zu heben, dann macht er bei der 86 zum Beispiel das Typhon an.
Und das wird er denn schon merken.
Gewollt.
Dazu kann man vielleicht noch sagen, dass es im Notfall sehr wichtig ist zu wissen, wo der Stromabnehmer-Senkknopf ist, weil man bei einer Zwangsbremsung den Stromabnehmer auch absenken soll. Ist das richtig?
Ja, oder zumindest bei einer Notsituation, wenn ich sehe, dass in der Oberleitung ein Gegenstand zum Beispiel hängt. Oder ich fahre auf einer Schutzstrecke zu. Da muss ich in einer Schutzstrecke ja gegebenenfalls den Stromabnehmer senken oder eben halt nur den Hauptschalter ausschalten.
Ja. Mhm.
Aber der Lokführer muss halt eine Bedienhandlung während der Fahrt machen und da sollte er auch im Dunkeln wissen, wo welcher Schalter ist auf dem Führerpult.
Von den ganzen Baureihen, ich sag mal, die 187 nehmen wir ja mehr für den nationalen Verkehr. Wir fahren aber auch mit der 186 in den internationalen Verkehr, egal ob Richtung Polen, Niederlande, also oder Richtung Tschechien, Slowakei etc. Wie ist das mit der 185? Ist das so eine typische mehr nationale oder eher eine internationale Lok? Weil das wissen natürlich auch einige, sage ich jetzt von unseren Zuhörer oder Zuhörerinnen nicht. Das ist für die vielleicht auch mal noch interessant.
Ja, das ist unterschiedlich. Die Baureihe 185 sagt anhand der Baureihenbezeichnung schon, dass es eine Loko, eine Mehrsystemlokomotive ist. Von der Konstruktion her ist die Lok auch in der Lage, unter anderem Oberleitungssystem und in anderen Ländern fahren zu können. Je nachdem, was der Kunde haben wollte, hat die Industrie, in dem Fall die Firma Bombardier, die entsprechende Lok entwickelt und produziert. Wir haben jetzt im Bestand beispielsweise von der Preßnitztalbahn die Baureihe 185, was aber eigentlich ursprünglich die Baureihe 482 aus der Schweiz ist. Das ist in dem Fall eigentlich eine, oder es ist eine, für die Schweiz gebaute Baureihe 185, hat in der Schweiz aber die Baureihe 482 bekommen und hat das Schweizer Zugsicherungssystem und Oberleitungssystem und das Deutsche. Mhm. Sprich, die Lok hat die Länderzulassung Deutschland und Schweiz. Und diese Lokomotive ist eben halt von der Preßnitztalbahn gekauft worden, an uns vermietet worden. Und wir setzen sie eben halt im nationalen Verkehr ein, also innerhalb von Deutschland, weil Metrans zurzeit nicht Richtung Schweiz fährt.
Zurzeit.
Ja, man weiß nicht, es kann noch kommen.
Dazu muss man wissen, dass SBB Cargo ein ganz großer Mitbewerber ist.
Ja, definitiv. Aber andere 185er zum Beispiel können andere Länderkonfigurationen haben. Je nachdem, was der Kunde eben halt gewünscht hat.
Ja.
Ne? Wir haben eben halt von Akiem die Baureihe 185, zukünftig zwei Stück. Die haben die Länderzulassung für Österreich, Schweiz und Deutschland. Mit diesen Lokomotiven könnten wir zum Beispiel auch nach Österreich fahren. Ja, interessant für die 12 Züge Richtung Enns,
ja,
um dort Alternativen zur Baureihe 187 zu haben. Aber da haben wir noch die Herausforderung zu meistern der Triebfahrzeugführerschulung in Österreich und auch unsere eigenen Lokführer.
Ja, wie gesagt, wir haben das ja selber auch bei der 386, da haben wir einmal die Loks Richtung Niederlande, die haben ja Niederlande-Belgien-Paket drauf und dann haben wir aber ja noch separat einmal so ein anderes Länderpaket, wo nicht Niederlande dabei ist, aber dafür ist Polen mit bei. Also die Unterschiede haben wir selber auch im Unternehmen.
Ja.
Diese, sag mal, von den Unterschieden, wie du schon sagst, das andere, die andere Baureihe darf dann eben Deutschland und Schweiz fahren. Aber wir selber haben das auch, dass wir verschiedene Länderpakete auf unseren anderen Baureihen mit drauf haben. Ne?
Ja, der Hintergedanke ist einfach, die Industrie hat natürlich geguckt, welche Korridore die Lokomotive in Europa sinnhaft ist, sie dort einzusetzen. Wo sind welche Operateure am Markt aktiv? Wo macht die Lok Sinn für zu entwickeln? Wir als Metrans haben eben halt die Lokomotivvariante eher aus Richtung Deutschland, Richtung Südosteuropa. Alternativ ist eben halt auch die Korridorentwicklung aus Richtung Westen, Richtung Italien. Dann hast du eben halt Lokomotiven mit Niederlande, Deutschland, Schweiz und Italien Paket. Das sind dann die, die eben halt über die Alpen fahren. Wir hingegen haben eben halt Länderpakete Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn. Das ist für uns wiederum interessant, in diesen Relationen Ländern zu fahren. Österreich nicht zu vergessen. Haben die Maschinen auch noch.
Hm. Aber Österreich ist ja nun ausgerechnet ein Land, wo es keine Unterschiede gibt, oder?
Geringfügige. Also da haben wir mit keinem anderes Stromsystem. Zugsicherungssystem ist auch dasselbe.
Zu den Österreich, vielleicht so ein kleiner Fun-Fact am Rande, zu den Österreich-Verkehren gehören auch die Züge von Salzburg-Liefering. über Freilassing nach Hamburg. Und da auch das muss im großen internationalen Rahmen mit den Kollegen aus Österreich abgestimmt werden. Aber wer schon mal in Salzburg war, der weiß, dass Österreich kurz hinter Lieferung aufhört. Das sind 250 Meter ÖBB-Infrastruktur, die wir da befahren, bevor es dann nach Freilassing geht über Salzburg-Grenze. So, Freunde, wir müssen mal langsam zum Schluss kommen. Die Zeit drängt. Thorsten, du musst weiter. Steffi, du musst weiter. Mhm. Ich muss auch weiter.
Genau, die Arbeit ruft.
Genau. Ich denke, wir werden es nicht schaffen, heute mit dem Thema fertig zu werden. Deswegen kommen wir jetzt zum Schluss. Steffi, ich gebe dir den Abschiedsgruß.
Ja, wenn ihr nochmal Fragen habt zu irgendwelchen Baureihen oder zu irgendwelchen anderen technischen Fragen, denn ja, Thorsten, dann wirst du nochmal von uns eingeladen werden, denke ich mal.
Solltet ihr konkrete Fragen haben, dann schickt sie uns über die Kommentarfunktion zum Beispiel.
Ja, Steffi und Jacek, ich freue mich, dass ich hier bei euch sein durfte.
Ja.
Bin gespannt, ob es Rückfragen oder noch Ideen, Anregungen von den Zuhörern geben wird.
Genau. Wir können auch ein Ranking machen. Vielleicht wollt ihr uns sagen, was eure Lieblingslokomotive ist.
Ja, das wäre auch mal eine gute Frage, oder? Das könnt ihr dann bei Instagram oder YouTube und allen anderen Social Media Accounts, die wir noch haben, gerne schreiben. Und ja, wir warten, wie gesagt, auf eure Fragen bzw. Antworten. Wir sind gespannt. Vielleicht werden wir bei der nächsten Folge dann sagen, welche Baureihe gewonnen hat.
Ja,
ne?
Okay.
Ja, und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und
sagen tschüss und auf Wiedersehen.
Genau. Tschüss.
Okay, tschüss.
Tschüss.